Herzlich willkommen zum Umsetzer-Podcast für Agenturen und Berater. Lerne vom führenden Business-Performance-Trainer Bastian Schmidt, welche Schritte die richtigen sind und wann du sie wie in deinem Business umsetzt. Du willst dein Business mit Leichtigkeit erfolgreich führen? Dann bleib dran. Und jetzt dein 1:1 Business-Sparrings-Partner, Bastian Schmidt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Umsetzer-Podcast. Heute mit einem spannenden Gast, Adis. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Ich freue mich, dich bei mir hier begrüßen zu dürfen.
Richtig, ja. Wir sind in Dubai und wir haben uns ganz spontan jetzt einfach hier verabredet und reden mal über Themen, die uns beide sehr interessieren. Zum einen dein Expertengebiet, Marketing, Branding, aber natürlich auch zu schauen, was hat das mit Performance, mit Psychologie zu tun. Einfach so ein bisschen mal den Markt beleuchten, was da so unsere Erfahrungen gerade sind und natürlich auch, was es so Neues gibt. Lass uns direkt reinstarten oder vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen, vielleicht eine ganz kurze Vorstellung von dir, Adis.
Ja, erstmal, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen in deinem Podcast, um ein bisschen was deiner Audience zum Thema Marketing und Branding zu erzählen, aber ich bin mir sicher, wir werden noch ein bisschen abschweifen in andere Themengebiete, die mich auch sehr interessieren. Ja. Was gibt es zu mir zu erzählen? Also ich versuche es kurz zu machen, so ein bisschen meine Historie. Ich habe eigentlich als Grafiker angefangen, habe früher viel gezockt, bin irgendwie ins Online-Marketing abgedriftet, ich wollte Geld verdienen und habe mir gedacht, hey, Google mal Geld verdienen im Internet, wie es so viele da draußen gemacht haben. Habe dann klassisch Karriere gemacht, unter Anführungszeichen. War bei ProSieben, bei Red Bull und bei Forbes. Ah, ja. Jeweils in relativ führenden Positionen. Also meistens irgendwie so Head of Digital, Senior Digital Marketer.
Oh, cool.
Klingt immer mega cool, aber es war alles andere als cool. Also ich habe gelernt, ich habe keinen Bock auf so einen klassischen Corporate-Job.
Ja.
Habe mich dann selbstständig gemacht als Online-Marketer. Ehrlicherweise hatte ich nicht so viel Ahnung damals. Habe so meine ersten Kurse gekauft.
Wann war das so ungefähr?
Jetzt haben wir 2025, wann war das?
Vor einem Jahrzehnt, oder?
14 Jahren, sowas, 15 Boah, Jahren, sowas.
Ja. OG.
Ja, als ich die ersten Ads geschalten habe, habe ich noch ein paar Cent pro Klick bezahlt.
Ah, geil.
Hätte ich das Mindset und das Skillset von heute gehabt, damals, dann hätte ich auf meiner eigenen Insel jetzt chillen. Einer meiner ersten Kunden war dann Waterdrop. Kennt man vielleicht da draußen, eine E-Commerce-Brand. Ich bin heutzutage nicht mehr im E-Commerce tätig, aber das war so eine meiner ersten Brands. Habe dann einen coolen Share-Deal gehabt. Die waren wirklich damals bei 2.000, 3.000 Euro Umsatz im Monat.
Ja.
Heute ist es eine Nine-Figure-Brand.
Krass.
Habe dort so mein Handwerk erlernt. In Spitzenzeiten 2,5 Millionen Euro Ad-Spend im Monat alleine verwaltet, ohne Team.
Ohne Team?
Ohne Team.
Also, wer hat das gemacht?
Wir hatten einen Fotografen, einen Videografen.
Ja.
Aber ich war der Media-Buyer, ich war der Landing-Page-Builder, der Copywriter, der Grafikdesigner.
Ja,
also ziemlich alles. Und irgendwann war ich dann auf einer Konferenz, auf der Contra, kennt man ja vielleicht.
Ja, ja.
Und haben mir gedacht, haben mir so Talks angehört und mit Gesprächen, also mit Leuten ein bisschen gesprochen und gemerkt, hey, die haben alle irgendwie teure Uhren und schöne Autos und so. Ja. Ich verwalte im Monat ihre 10.000 bis 50.000 Euro Adspend und ich verwalte 2,5 Millionen. Ich glaube, ich bin in der falschen Branche.
Ja.
Und habe dann so den Shift gemacht von E-Commerce zu Lead-Gen oder High-Ticket-Produkten. Und genau, haben dann angefangen, da Gas zu geben, hab ein Team angefangen aufzubauen. Einer unserer ersten großen Lead-Gen-Kunden war dann Mission Mittelstand, also Matthias Aumann. Arbeiten immer noch mit ihm zusammen. Wir haben den jetzt, also er ist nicht bei null bei uns gejoint, obviously, aber haben den irgendwann oder haben das Performance-Marketing da irgendwann übernommen, mittlerweile seit 4 Jahren. Und was wir eigentlich machen, ist Brand-Building. Das so als Überbegriff betiteln.
Ja.
Viele kennen mich jetzt so ein bisschen als den Grafikdesigner, als den Brand-Guy, weil da eine sehr, sehr große Passion von mir versteckt ist irgendwie. Aber ich verwalte, glaube ich, mehr Adspender als die meisten PPC-Agencies da draußen.
Ja.
Und wir bauen Marken auf. Also wir suchen so ungeschliffene Rohdiamanten, Brands mit einem großen Potenzial, mit einer geilen Expertise, und helfen denen, dieses Potenzial auszuarbeiten und sind dann meistens beteiligt an den Brands in Form von Share-Deals.
Ja.
Haben da jetzt 7 Projekte aktuell. Unser eigenes ebenso, also Full-Stack-Marketer. Da begleiten wir Brands auf ihrem Weg und bringen ihnen quasi alles im Marketing bei. Das ist das, was wir machen.
Geil, spannend. Also sehr viel Erfahrung, sehr viel Know-how. Und ich glaube, du hast in deiner Bio auch stehen, 65 Millionen Ad-Spend verwaltet. Ist das richtig oder was?
Ja, Tatsächlich sind sogar mehr. Ja. In dem aktuellen Facebook Ads Business Manager sind es über 65 Millionen.
Ja.
Da ist der Business Manager von den vorherigen Projekten noch gar nicht involviert, also inkludiert, sorry, ich habe das nie nachgezählt. Irgendeine Zahl muss man ja droppen.
Ja.
Ich habe mir gedacht, ich mache es umgekehrt wie die meisten anderen da draußen. Ich droppe eher die konservative Zahl als die aufgehübschte. Ja, normalerweise kannst du mit Leuten irgendwelche Zahlen hinschmeißen, kannst eigentlich durch drei rechnen.
Ja, richtig.
Und genau, also wir haben deutlich über 80 Millionen eigentlich verwaltet an Werbebudget, deutlich über 200 Millionen Netto-Auftragsvolumen produziert
für
unterschiedlichste Unternehmen. Aber das ist nicht nur unser Verdienst. Also ich bin eher Humble Guy, würde ich behaupten.
Doch, so habe ich dich auch kennengelernt.
Ja, danke schön. Also da gehören immer viele dazu. Also
ja,
der Partner, der das Produkt hat, alle Partner und wir tragen dann unseren Teil dazu bei.
Erfolg ist ein Teamsport, ne?
Das stimmt, ja.
Ich meine, auf der Mastermind, wo wir uns auch kennengelernt haben in Stockholm damals, da hast du es auch schon erwähnt, so dein Team, wie du das aufbaust, dass du da auch richtig auf Talente setzt, und ich glaube, das ist auch, was wir gemeinsam haben, dass wir schauen, wer hat wirklich Potenzial, ob es jetzt eine Brand ist oder ob es der Geschäftsführer ist, und das dann rauszukitzeln.
Ja.
Jetzt bin ich auch mal gespannt, worauf achtest du, also bei einer Brand jetzt? Nehmen wir an, wir haben jetzt einen fiktiven Case und die machen so, sagen wir mal, eine Million im Jahr. Wo sagst du, also worauf schaust du? Wo siehst du das Potenzial? Hältst du Ausschau nach blinden Flecken? Was ist so dieses?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wirklich eine sehr gute Frage. Ehrlicherweise glaube ich, haben manche Menschen da einfach ein bisschen größeres Talent.
Mhm.
Ich habe da letztens so eine Studie dazu gelesen. Wenn du manchen Menschen sagst, stell dir einen roten Apfel vor, dann können manche Menschen sich den wirklich in 3D vorstellen und können den drehen und wenden in ihrem Kopf, wie sie wollen. Und andere, bei denen ist es eine Blackbox im Kopf.
Ja, ja.
Also meine Frau zum Beispiel, die kann sich nichts visuell vorstellen.
Mhm.
Wenn ich dir sage, stell dir diesen Tisch bei uns im Wohnzimmer vor, no chance. Die hat dafür sehr krasse andere Fähigkeiten.
Ja.
Aber ich glaube, Dinge visualisieren können, ist eine der Grundvoraussetzungen, um Potenziale in Sachen zu erkennen.
Mhm.
Du kannst natürlich auch Potenziale in Menschen erkennen, im empathischen, zwischenmenschlichen. Das kann meine Frau zum Beispiel.
Mhm.
Die ist Grundschullehrerin, die weiß, welches Kind Überpotenzial hat.
Cool.
Worauf achte ich? Also in erster Linie ist es so eine Frage der, das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber der Integrität. Wie ist die Person? Wenn das eine Person ist, die offen für Feedback ist, die charismatisch ist, die kein Ego hat, die andere pusht im Team, dann ist es eine Person, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit langfristig erfolgreich wird.
Mhm.
Weil es ist eigentlich eher, was macht man nicht?
Sehr gut.
Und wenn man irgendwie ein zu großes Ego hat, wenn man immer an der Spitze sein muss, also im eigenen Team und nicht anderen Leuten auch mal den Vorrang gibt und so weiter, dann wird man sich eher die Chance verbauen, wirklich ganz vorne mitzuspielen.
Mhm.
Also das ist zum Beispiel eine Sache, die ich achte. Und dann habe ich natürlich aufgrund jetzt der über 10 Jahre Erfahrung, weiß ich, okay, wenn die Website eine Katastrophe ist, wenn der Funnel nicht optimiert ist, wenn ich ins Werbekonto reinsehe und merke, da passt einfach gar nichts.
Harakiri.
Genau. Dann sehe ich halt so sehr, sehr viele low-hanging fruits.
Mhm.
Und wenn ich merke, hey, das funktioniert eigentlich schon gar nicht so schlecht, aber nichts davon ist richtig gut gemacht, dann weiß ich, oh, das ist für uns easy. Und da zaubert es mir auch mal ein Lächeln ins Gesicht, weil ich weiß, für uns ist das dann so absolut einfach.
Mhm.
Trotzdem hat es aber einen riesen Impact. Und das ist die beste Situation, die man haben kann.
Das ist ja auch spannend, ne? Weil du siehst den Weg ja. Also wenn du so ein Spiel, du hast damals gesagt, du hast gezockt. Was hast du gezockt?
Counter-Strike.
Counter-Strike. Okay, ich dachte jetzt, du hättest so ein Level-Game gezockt so. Aber da ist es ja auch so, wenn du irgendwann mal Stunden um Stunden gespielt hast und du weißt, was du machst, wie du es machst und so weiter, dann kannst du ja auch sagen, hey, zurückblicken, und jemand, der neu anfängt, sagen, okay, daher, das müssen wir machen. Du hast ein Auge dafür, und sagst dann, okay, so stelle ich mir das visuell vor, oder? Weil es ist ja nicht nur Ad-Manager, Website und so weiter, sondern du hast ja wahrscheinlich ein Bild, du musst ja ein Gefühl vermitteln. Eine Erfahrung muss ja eine Brand sein, oder?
Ja, 100%. Also natürlich haben wir mit der Zeit so eine Art Blueprint für uns entwickelt. Also wir wissen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird das bei dieser Brand auch funktionieren. Also das ist ja so eine Sache, die bei Fullstack zum Beispiel bei uns halt ganz cool ist, weil wenn ich eine Sache in einer Brand erprobt habe, dann kann ich das auf eine andere transferieren.
Mhm. Ja, klar.
Funktioniert nicht immer.
Ja.
Aber Learnings kann man teilen.
Ja.
Das ist zum Beispiel der Grund, warum so viele erfolgreiche Startups gegründet werden von Consultants, die bei Boston Consulting oder McKinsey gearbeitet haben.
Ja.
Die haben Einblick in so viele Projekte und die wissen oft, da ist jetzt da ist eine Opportunity frei und so weiter. Das machen wir natürlich auch. Jetzt habe ich deine ursprüngliche Frage vergessen.
Nicht so schlimm. Die Frage ist ja im Prinzip, du stellst dir das visuell vor. Eine Brand ist eine Erfahrung.
Ich weiß schon, ja.
Okay.
Ja, ich weiß schon. Genau, ich denke immer sehr krass in, was für ein Gefühl erzeugt das. Mhm. Und wenn ich jetzt, also wir haben zum Beispiel eine eigene Mastermind veranstaltet und da hatten wir eine Idee, ein Gefühl, was für ein, was das, wie soll ich sagen, ich habe selbst in meinem Kopf ein Bild gehabt, wie diese Mastermind sein soll.
Ja.
Und dann war das für mich wie eine Checkliste.
Ja.
Die Website, wird die diesem Bild gerecht?
Ja.
So der Menüplan beim, mhm, im Restaurant, wird der diesem Image, was ich da malen möchte, gerecht?
Mhm.
Das war so ein bisschen so elitärer Circle,
ja,
so ein bisschen Bilderberger Treffen, so, ja, in die Richtung. Ich bin jetzt auch nicht der Erste, der eine Mastermind in diesem Stile
aber
gemacht
hat.
Aber
es sah geil aus.
Dankeschön. Aber zum Beispiel haben wir uns überlegt, okay, welchen Saal nehmen wir? Und dann hatten wir drei Megasäle. Dann gab es halt einen, der hat zu diesem Bild, was ich im Kopf hatte, am ehesten gepasst.
Ja,
dann haben wir uns gedacht, okay, was passt noch eigentlich zu diesem Bild?
Mhm.
Okay, so Streichmusik, Orchester.
Oh, geil,
dann haben,
ja,
wir zum Beispiel eine Violinistin gebucht, die einfach nur ungelogen 60 Sekunden, als die Leute in den Saal reingegangen sind, gespielt hat. Hat uns 2.500 Euro gekostet.
Ja.
Aber hat halt fürs Aftermovie einen riesen Impact gehabt.
Mhm.
Und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe schon so ein sehr starkes, bildliches,
mhm,
Brandbuilding für mich entdeckt. Also,
ja,
ich stelle mir immer eine Marke vor, was könnte daraus entstehen.
Mhm.
Ich gucke auch extrem gerne außerhalb des Marketing-Space, zum Beispiel so Musikproduzenten,
mhm,
die in irgendeinem talentierten Künstler etwas sehen,
ja,
und sich denken, boah, also die denken auch schon weiter.
Ja.
Da gibt es ja zum Beispiel diesen einen Kerl, ich kenne den Namen leider nicht, gibt es eine sehr coole Netflix-Doku, der fast alle mega erfolgreichen Boybands aufgebaut hat.
Echt,
der hat,
ne,
ja, NSYNC aufgebaut, Backstreet Boys und so weiter.
Okay.
Der hat sich einfach irgendwelche Jungs von der Straße da assembled,
ja,
und hat gesagt, okay, ihr seid jetzt die Backstreet Boys. Und ich finde sowas irrsinnig spannend.
Ja,
also in den Leuten etwas zu sehen, was sie oftmals in sich selbst gar nicht sehen.
Mhm.
Und das ist, ja.
Das macht mir auch am meisten Freude.
Ja.
Weil du kannst, also was ich so geil finde bei meiner Arbeit, ist auch diese Aha-Momente zu kreieren.
Ja.
Und den Leuten einfach dahin zu ihrem vollen Potenzial zu verhelfen, weil das sehen die meisten ja nicht. Du kannst den Leuten ja nur vor den Kopf gucken, aber gerade bei dir jetzt auch zum Beispiel, was ich zum Beispiel sehe, sehr abstraktes Denken. So, ich kann mir aber auch vorstellen, dass du von diesem abstrakten Denken, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ja, aber dass vielleicht mal so ein Hang zum Perfektionismus da ist, oder?
Ja, das stimmt. Also das sehr abstrakte Denken ist manchmal schwierig,
ah, ja,
weil das beißt sich manchmal ein bisschen mit so Clear Thinking.
Ja.
Und wenn du jetzt ein Team hast oder Kunden, dann ist das abstrakte Denken für viele nicht greifbar.
Mhm.
Deswegen, ich erwische mich selbst auch oft irgendwie, dass ich mir denke, so, hey, ich habe zu schnell gedacht, zu viele Ideen, zu viele Impulse im Kopf und so,
ja,
weiter.
Ja.
Step back, durchatmen, es runterschreiben,
ja,
sitzen lassen mal 1, 2, 3 Tage und dann nochmal reworken und dann wird es den Leuten klarer und greifbarer für,
ja,
sie. Und also das ist eine Sache, die, also wir hatten, letztens war ich auf einer Mastermind vor ein paar Tagen hier, da war das Sei Genial Zin da, ich weiß nicht, ob du ihn kennst,
ja,
der Multimilliardär und so. Und ich habe mir sehr oft gedacht bei seinen Talks, also ich glaube, der labert nur. aber dann, wenn du den in Persona siehst und ihm genau zuhörst, dann merkst du auch, da passiert zu viel, er lässt alles raus,
ja,
und manchmal lässt er auch Sachen raus, die vielleicht noch nicht so durchdacht sind, aber da sind so viele echte Gold Nuggets versteckt.
Ja.
Und ja, und Perfektionismus ist eine Sache, mit der ich schon auch struggle, ehrlicherweise.
Mm.
Und insbesondere, wenn es eigene Projekte sind,
oh, ja,
ist man fast nie zufrieden.
Für sich selbst ist das nochmal viel härter, ne? Weil man ja auch sich selbst nicht von außen sehen kann.
Yeah,
wie geil wäre das,
so? Yeah,
yeah. Wär das so? Du kannst nochmal so von hinten drauf schauen, so, okay, was machst du gerade?
Ja, yeah, schwierig.
Aber du hast da anscheinend auch schon einen Prozess gefunden, ja? Reworken, aufschreiben, ja, das sage ich auch immer, wenn du so viele Gedankenkreise hast, ja, dann, yeah, musst du das mal aufschreiben, damit es einfach auf Papier ist, dann ist es nicht mehr beweglich. Und ich habe damit auch zu kämpfen, ja, Perfektionismus. Ich meine, ich achte auch immer so auf die Details. Das Problem ist, wenn man dann zu viel in den Details hängt und nicht das Ergebnis liefert und wirklich umsetzt, ja,
yeah,
Aber dafür haben wir andere Fähigkeiten. Es gibt ja noch viele weitere Auswirkungen. Da will ich gleich mal drauf zu sprechen kommen. Aber bleiben wir erstmal noch bei dem Thema Branding und Marketing. Wir sind ja jetzt heutzutage 2025 in einer Zeit, wo es, ich würde sagen, nicht mehr so einfach ist, hochpreisig den Leuten zu sagen, jo, hier, nimm das, weil viele schon schlechte Erfahrungen gemacht haben. Schlechte Erfahrungen mit Agenturen, schlechte Erfahrungen mit Coaching und so weiter. Und Branding, finde ich, oder auch Marketing sorgt ja dafür, oder Marketing in erster Instanz, dass du dein Wort rausbringst, ja, dass du eine Message in den Markt bringst. Und siehst du das wie immer ein Zusammenspiel, Marketing und Branding, oder hast du im ersten Schritt das Bild klar und schaust dann, wie du es rüberbringst? Und wie unterscheidet man sich da?
Also ich glaube, in erster Linie muss man Branding definieren, weil da ist ein sehr, sehr großer Misconception. Also,
ja,
die meisten glauben, Branding ist das Visuelle.
Ja.
Aber stimmt einfach nicht. Das ist einfach,
das ist nur Brand Design, oder?
Genau, das ist nur ein Teilaspekt davon.
Ja.
Branding ist eigentlich dieses Malen eines Bildes im Kopf. Mhm. So, wenn ich jetzt an dich denke, dann habe ich natürlich ein Bild im Kopf. Mhm. Und Branding ist ein intentional thinking des Marketers oder des Founders über die eigene Brand. Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und jede Aktivität, die darauf einzahlt, auf dieses Bild, wie du wahrgenommen werden möchtest, ist Branding.
So, das muss man sich mal kurz merken. Das war sehr gut ausgedrückt.
Ja, es ist also, wenn man jetzt sagt, denke an dich zum Beispiel, Bastian Schmidt, so, und Leute, die dich schon kennen, dann haben die ein Bild im Kopf. Es hat nicht jeder dasselbe Bild im Kopf, aber es gibt gewisse Sachen.
Was ist denn dein Bild im Kopf? Das würde mich jetzt interessieren.
Von dir?
Ja.
Boah, ein gut aussehender Kerl, der trainiert ist, der für High Performance steht und gelb kommt mir in den
gelb.
Kopf. Ja. So, das sind wirklich oft einfach so simple Sachen. Du willst ja auch gar nicht für zu viele Dinge stehen.
Nee.
Also, überkomplexe Brands sind schlechte Brands.
Ja.
Also habe ich mal so ein gutes Beispiel gelesen. So, stell dir mal ein Nike-Hotel vor. Ja. Oder ein Louis Vuitton-Hotel.
Ja.
Du hättest sofort ein Bild im Kopf.
Ja,
so, da gibt es aber Brands, stell dir mal ein S. Oliver-Hotel vor. Oder ein Tom Taylor-Hotel. So, das sind keine geil ausgearbeiteten Brands, weil die stehen für nichts Besonderes. Mhm. Die unterscheiden sich auch nicht. Die sind einfach nicht bold.
Ja.
Und Branding ist halt dieses sich selbst mal hinsetzen. Oder Positionierung ist der Part, wo du dich hinsetzt, Marktanalyse machst, Konkurrenzanalyse, Kundenanalyse, also Zielgruppenanalyse und dann eine Entscheidung triffst.
Ja.
Das ist Positionierung.
Mhm.
Das Exekuten der Positionierung ist dann quasi Branding.
Mhm, ja, gut ausgedrückt.
Ja. Und Marketing ist quasi der Sammelbegriff von all dem,
wie gehst du raus?
Ich jetzt mal sagen. Ja, genau.
Ja.
Die Daily Aktivitäten, die quasi auf das Branding einzahlen zum Beispiel.
Mhm.
Und ja, also so sehe ich Branding. Und aktuell, weil du ja gesagt hast, es ist nicht schwierig für sehr viele. Und wenn ich es richtig verstanden habe, die Frage war so ein bisschen, wie macht man in der heutigen Zeit Branding, oder?
Ja, wie macht man Branding und wie unterscheidet man sich damit auch?
Ja.
Also ich meine, du hast ja so viel Erfahrung, weißt du? Und dann kannst du ja vielleicht mal so ein Nugget mitgeben, wie du das Ganze siehst. Weil ich finde es immer spannend, so andere Perspektiven mal zu sehen. Viele sagen, ja, du musst einfach nur verkaufen. Ja, du musst einfach nur Ads schalten. Aber einfach nur ist es nicht in meinen Augen. Ja.
Also das größte Problem ist, dass die wenigsten, ich nehme jetzt mal unseren deutschsprachigen Online-Marketing-Coaching-Space, die wenigsten haben eine echt tiefgehende Expertise.
Mhm.
Und das führt dazu, dass man eine Unsicherheit hat.
Mhm.
Und diese Unsicherheit führt wiederum dazu, dass man hart kopiert.
Mhm, ja, diese ganzen Klonkrieger, diese ganzen Copycats.
Ja, und ich schließe mich da auch nicht komplett aus. Das war bei uns auch der Fall.
Mhm.
So dieses Fake it till you make it hat man halt sehr häufig.
Ja.
Aber wenn du jetzt in einem Space tätig bist und eigentlich keine echte tiefgründige Expertise hast und willst einfach nur Geld verdienen, dann kickt, glaube ich, der menschliche Urinstinkt, das nachzumachen, was bei jemandem zu funktionieren scheint, der weiter ist als du.
Ja.
Aber das ist die Death Trap
100%.
Im Marketing und in der Positionierung.
100%.
Weil die Welt braucht nicht einen zweiten Umsetzer, einen zweiten Adis und so weiter.
Ja, also.
Und erst wenn man wirklich so Mastery erlangt, also wenn man den Skill zum Beispiel Markenaufbau oder Brandbuilding oder Performance Marketing wirklich erlernt hat und versteht, warum funktioniert das eigentlich, da muss man nicht mehr kopieren.
Ja,
so, ich kann mich noch erinnern, dass ich mein erstes Coaching ever gekauft habe. Das war so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung. So.
Ja.
Dann habe ich gedacht, oh mein Gott, wenn ich jetzt ein Wort in dieser Headline ändere, dann funktioniert gar nichts mehr. So heutzutage setze ich mich, ich mache einfach Free Flow und da ist eine echte Expertise entstanden, die mir erlaubt, dann Dinge meine eigene Art und Weise zu machen. Wir hören das so häufig. Ich habe letztens mit einem guten Bekannten geredet, der eine Design-Agency hat, der baut so Landing-Pages und so weiter. Und gesagt, Adis, in jedem zweiten Quali oder Sales-Call hör ich hätte gerne eine Website wie AdHouse oder wie Fullstack. So, und da, aber da sind wir auch erst hingekommen, weil wir irgendwann unsere eigene Handschrift entwickelt haben.
Ja.
Und im Branding, oder nicht nur im Branding, eigentlich genau im Unternehmertum geht es meiner Meinung nach darum, das eigene authentische Ich als Mensch oder aber auch als Unternehmen zu finden und rauszulassen.
Ja.
Das ist das Allerwichtigste. So schafft man es, weil die Leute sagen so, ja, einen zweiten Basti brauche ich nicht. Es gibt ja den Originalen.
Ja.
So, dann gehe ich halt zu dir. Und da entsteht halt eine Konsolidierung des Marktes.
Mhm.
Die Leute gehen zu 97% zum Original.
Ja.
Und die letzten 3%, das sind so Brotkrümel. Und die streitet sich dann der Großteil des Marktes.
Ja.
Ja.
Ja, und da ist wichtig, dann diese Authentizität auch rauszubringen. Ja? Und um da vielleicht auch mal die andere Seite kurz zu zeigen, es gibt ja viele, die trauen sich dann gar nicht raus. Ja? Also es gibt ja Selbstzweifel. Du hast nicht so das Vertrauen in dich. Du hast gerade eben Unsicherheit angesprochen, was ich auch sehr, sehr häufig sehe, dass die Leute dann kopieren, die machen irgendwas oder haben mal ein Coaching gekauft, sind damit vielleicht auch so die ersten Schritte gegangen, haben ihre Selbstständigkeit ausgebaut und fangen dann an, nicht mehr klarzukommen. Also die zerschießen sich gefühlt selbst, weil sie entweder merken, okay, so wie alle das machen, funktioniert es nicht, haben aber auf der anderen Seite auch nicht Balls of Steel, sage ich mal, wirklich einfach mal das zu sagen, was sie wirklich sagen wollen. So, ja. Warum? Es fehlt so ein bisschen so dieser Main-Character-Vibe bei vielen Leuten, finde ich zumindest. 100%. Und da muss man sich dann fragen, warum ist das so? Und das liegt immer an Blockaden. Das liegt einfach immer nur daran, dass man nicht sein authentisches Ich lebt. Weil wenn ich doch keinen Fick gebe, was Leute von mir denken, warum sollte ich dann nicht das sagen, was ich sagen will?
Ja.
Klar, muss man jetzt wieder, spannender Punkt eben, den du genannt hast, das Bild, was man nach außen symbolisiert oder wofür eine Marke steht, ob es jetzt du ist, ich bin, whoever, es muss ja immer drauf einzahlen. Jetzt würde mich da spannend interessieren, ich will gleich noch ein bisschen was über die Blockaden erzählen,
ja.
Aber wenn wir sagen, wir haben ein Bild von einer Brand, und es muss darauf einzahlen. Das heißt, wir haben ja auch via negativer Sachen, die auf gar keinen Fall gezeigt werden dürfen. Wie authentisch ist man dann, wenn man immer darauf achtet, auf dieses Bild einzuzahlen? Wie steuerst du das? Also ich sag dir gleich gerne meinen Take dazu, aber mich würde brennend interessieren, wie du das steuerst.
Ja. Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube schon, dass es Kontrollmechanismen benötigt. Also ich glaube, es ist irrsinnig schwer, ohne externen Partner Personal Branding to the fullest zu betreiben.
Ja.
Weil das ist ein bisschen wie, wenn du jetzt Justin Bieber bist und Usher hat dich entdeckt oder wer auch immer, da streiten sich ein bisschen die Geister. Es ist ganz gut, wenn du jemanden hast, der von außen ein bisschen drauf blicken kann. Weil manchmal verliert man sich in den eigenen Gedanken und macht dann Dinge, die für einen selbst total richtig erscheinen, aber die anderen Leute da draußen verwirrt das dann.
Mhm.
Und ich glaube, eine sehr wichtige Erkenntnis für mich war da, Brands benötigen einen Sparringspartner, der sie vielleicht manchmal wieder zurück in die Spur holt.
Ja.
Über die Zeit verändert sich natürlich eine Brand, ein Mensch. Also ich war vor 4 Jahren ganz anders als jetzt.
Mhm. Oder ja, klar.
Ganz anders, aber so. Man entwickelt sich ja weiter.
Ja.
Also man verändert, also wenn man smart ist zumindest, dann verändert man ja seine Glaubenssätze oder dann gesteht man sich ja auch ein, dass man seine politische Meinung zum Beispiel ändert und, so, und sich Fehler eingesteht und so weiter und so fort. Und dieser Prozess, den ein normaler Mensch durchläuft, den durchläuft ja auch eine Brand. Also, dementsprechend glaube ich, um es zusammenzufassen, auch wieder ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, eine sehr, sehr wichtige Sache ist, je größer man als Brand wird, dass man sich wirklich professionelle Unterstützung dazu holt, eines Sparring-Partners.
Mhm.
Der eine noch hilft, das heißt gar nicht, dass ich dir sagen muss, so und so und so.
Mhm.
Das heißt einfach, dass du einen Sparring-Partner hast, mit dem du drüber reden kannst.
Ja.
Was hältst du davon, wenn wir jetzt XYZ machen? Wie würdest du diesen Move finden und so weiter und so fort? Das ist, glaube ich, so die natürliche Entwicklung. That's it eigentlich, glaube ich.
Ja, ich sehe das ganz genauso. Also das ist ja bei jedem Geschäftsführer auch so, im Business-Sparring, wenn ich die Kunden begleite, das ist ja oftmals nicht eine neue Information. Die Leute wissen eigentlich schon, was sie machen müssen.
Ja.
Sie müssen aber viel mehr wissen, was sie nicht mehr machen müssen. Also muss man auch mal gucken, was man nicht mehr macht. Und ich habe ja auch meine Leute um mich herum, die mir dann sagen, hey, so und so und so, das und das und das besser nicht, das und das besser schon. Weil zum Beispiel, du fängst eine neue Plattform an, LinkedIn zum Beispiel. Ich hau einen Post raus, komplett getriggert, 1 Million Impressionen. Und dann fragst du dich aber nachher, wenn du da so Hate-Kommentare bekommst, fragst du dich, okay, was jetzt? Ne? Und dann musst du auch mal überlegen, okay, wie kommentiere ich jetzt da, wie kommt das rüber und so weiter. Aber nicht aus dem Aspekt der Angst heraus. Und das ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass man sich nicht von der Angst leiten lässt, so von der Unsicherheit, oh ja, wie ist es? Sondern aus dem Vertrauen heraus, wer man ist, für was man steht. Und das bringt mich zu dem Thema Werte.
Mhm.
Ich merke auch immer wieder, dass viele Brands gar keine Werte haben, dass sie gar nicht wirklich wissen, wofür sie stehen. Und das auch ein riesen Differenziator sein kann, wenn man das weiß. Aber das wiederum heißt auch, dass die meisten sich sehr, sehr wenig mit sich selbst beschäftigen. Wenn du sagst, Brands aufbauen, ist das bei dir immer Personal Brands meistens?
Mhm. Also es ist meistens eine Person vorne, aber da ist immer ein Team und eine Company dahinter.
Ja.
Also wir haben jetzt bisher, ja, also ich habe sehr lange E-Commerce gemacht, wie gesagt, dann haben wir irgendwann den Shift gemacht. Da gibt es schon immer einen Frontrunner,
eine
Person, zu der man relaten kann. Aber da sind meistens dann schon Teams dahinter, die dann wirklich das Fulfillment machen und ich sehe das immer ein bisschen wie so eine Serie. Du willst ja unterschiedliche Charakter haben und eine Serie ist sehr langweilig, wenn es nur um eine Person geht.
Ja, stimmt.
Ja, aber du kannst eigentlich so ziemlich genau die gleichen Grundsätze auch auf a Company als solches anwenden. Mhm. Wobei man sagen muss, so ziemlich jede Company heutzutage, die irgendwie wirklich through the roof geht, hat eine Person an der Spitze.
Hat ein Gesicht.
OpenAI, Tesla, whatever, LVMH und so weiter und so fort.
Ja. Ja, eine Personal Brand aufzubauen ist extrem wichtig, finde ich. Ich meine, schau dir mal David Beckham an oder Cristiano Ronaldo. Ja, das ist ja krank, was die für ein Imperium aufgebaut haben.
Ja, was da aber krass ist, ist, man unterschätzt, wie lange diese Leute gebraucht haben. Also wenn du, ich habe mir letztens mal Vin Diesel habe ich irgendwo gesehen auf Instagram.
Ja.
Und dachte, boah, krass, was für eine Brand der irgendwie geworden ist. Ja? Da habe ich mir gedacht, habe ich mal gegoogelt, wann der letzte, also wann der erste Fast and Furious Film war. Und davor gab es ja noch weitere Filme. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Riddick davor war. Ich glaube schon oder so.
Ich weiß nicht.
Finde also,
ich
so gut den gibt es halt auch seit 20 Jahren oder so auf der Szene. Also ja, Leute glauben, sie können in eineinhalb, zwei Jahren eine Personal Brand werden. Das ist ja wie, wenn du ein Buch hast.
Schwierig.
Also wenn du eine Biografie schreiben willst, aber du bist halt irgendwie 14, so da sind noch nicht viele, ist noch nicht viel Content für Kapitel da. Sagen wir es mal so. Und zu einer Personal Brand gehört das auch dazu. Also Zeit.
Zeit und vor allem Ecken und Kanten, oder?
Genau,
also,
ich wollte gerade sagen Charakter.
Ja, Charakter, genau. Ja, ja. Das fasst es gut zusammen, sodass man auch mal aneckt, dass man eine Meinung hat, dass man was vertritt nach außen und auch das Selbstbewusstsein hat. Weil ich kann mir vorstellen, eine Brand ohne Selbstbewusstsein wird nicht funktionieren, oder? Ich meine, du brauchst ja auch die Person vor der Kamera.
Ja, ja. Oder? Ja, kommt auch an, wie man das Selbstbewusstsein definiert, aber so. Also
sich seiner Selbstbewusstsein. So zu 100% zu wissen, wer bin ich eigentlich?
Also ich weiß nicht zu 100%, wer ich bin, to be honest.
Ja, ich glaube, okay, 100% wäre anmaßend jetzt zu behaupten, aber dass man zumindest schon, ein klares Bild von sich hat,
also
ein Selbstbild.
Ja, ja, dass man, ich glaube, es ist eher, dass man in sich selbst glaubt. Also dass man so eine gewisse Standfestigkeit merkt. Und dass man auch mal eine Meinung vertritt, die der Großteil der Bevölkerung vielleicht dann gar nicht so teilt.
Ja.
Und dass man dann auch den Mumm hat, die zu teilen und auch mal jemanden zu widersprechen und so weiter und so fort.
Ja.
Also ja, ich finde in der Unternehmerbranche, wo so viele sich irgendwie das Topic Freiheit und so weiter auf die Fahne schreiben, sind erstaunlich wenige Freethinker dabei, meiner Meinung nach. Und dann habe ich mal im Urlaub, glaube ich, war das, auf den Malediven, auf Hochzeitsreise meiner Frau und habe dann so ein bisschen... Wenn man entkoppelt vom Alltagsstress, kann man ja erst wieder klar denken.
Auch wichtiger Punkt.
Ja, mega wichtig. Bestes Investment meines Lebens war diese Maledivenreise.
Ja?
Also, ja. Einerseits, weil meine Frau happy war, Hochzeitsreise war schön, aber auch, weil ich so entkoppelt habe zwei Wochen, dass ich eine große Entscheidung getroffen habe. Und zwar, ich will diese Agency in dieser Form nicht mehr fortführen. Und dann habe ich mich rückbesinnt. Wann hat mir das eigentlich Spaß gemacht? Und damals bei Waterdrop war richtig geil. So Team aus absoluten A-Playern. Ich war incentiviert mit einem Share-Deal und ich konnte mit einem Kunden so viel Profit machen, wie ansonsten mit also 20 Retainer-Kunden. Und das hat ein bisschen gedauert, bis das in mir gereift hat, der Gedanke, und bis ich da meine Schlüsse draus gezogen habe. Aber ich habe einfach gemerkt, dass dieses klassische Agenturmodell ich bin vorsichtig mit dogmatischen Aussagen, es kommt immer auf den einzelnen Case drauf an.
Ja,
aber ich würde behaupten, 8,5 von 10 Fällen macht eine klassische Marketingagentur auf Retainer-Basis keinen Sinn. Oder ist nicht das beste Modell.
Ja.
Warum? Du benötigst relativ viele Kunden, die dir einen Retainer von 3 bis, wenn es richtig gut läuft, 7.000, 8.000 Euro im Monat bezahlen.
Ja. So, und da musst du erstmal hinkommen.
Du benötigst aber auch ein relativ großes Team, um das abarbeiten zu können. Und ein relativ großes Team von A-Playern aufzubauen, ist hard. Also bau mal ein Team mit 10 A-Playern auf.
Schwierig.
Fast, also nicht unmöglich, aber sehr, sehr schwer.
Ja.
Wenn du sagst, ich habe ein Team von 10 A-Playern, dann kann ich dir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit garantieren, dass du einfach nicht weißt, was ein A-Player ist.
Ja.
So, und dann habe ich gemerkt, okay, dieses Modell macht eigentlich nicht so viel Sinn. Damals, wie wir das mit Waterdrop gemacht haben, das war viel smarter. Und dann sind wir da zurückgegangen und haben gesagt, okay, eine Handvoll Brands, wo wir nicht die ausführende Agentur sind, nicht nur die, sondern wir sind Partner auf Augenhöhe. Wir sind wie Co-Founder. Wir starten gemeinsam, Projekte oder wir kommen dazu als Partner, sind dann aber beteiligt, sind wirklich auf Augenhöhe, treffen Entscheidungen gemeinsam. Mhm. Wir sind genauso incentiviert wie die Brand. Das bedeutet, wenn das Projekt gut läuft, verdienen wir gut. Wenn das Projekt schlecht läuft, dann müssen wir uns darum kümmern, dass es gut läuft. Mhm. Also wir gleichen unsere Anreize an. Und weil wir nur 3 bis 5 oder jetzt haben wir 7 Brands haben, können wir richtig in die Tiefe gehen bei diesen Brands.
Ja,
und ich verdiene deutlich mehr als mit 100 Retainer Kunden. ja, das ist so, haben wir für uns gemerkt, dass dieses Modell einfach viel, viel mehr Sinn macht. Und das machen wir und zeigen auch anderen Marketern, wie sie das für sich so hinbekommen.
Das ist super spannend, weil du kommst ja aus der eigenen Erfahrung raus und hast auch den Mut dazu, einfach nochmal zu überdenken, einfach nochmal neu in Anführungszeichen anzufangen. Natürlich hast du Erfahrung gesammelt, du hast deine Fähigkeiten, dein Team, das hast du ja alles wieder mitgebracht. Aber dann mal was Neues zu machen, was der Markt auch so nicht kennt, das finde ich schon gut, weil du zeigst, dass du nicht das Ego hast und festgefahren bist da und sagst, oh ja, hier, das sind meine Erfolge, das sind meine Leistungen und so weiter. Die bleiben ja. Das ist ja das schönste Investment eigentlich, oder?
Ja.
Dass du immer, egal wie viel Erfahrung du machst, deine Fähigkeiten, die bleiben immer.
Ja, kann dir niemand wegnehmen. Es sei denn, ja, du wirst Dement oder so, Gott bewahre. Aber ja, stimmt. Ich sage das auch immer. Also alles, was man an Profiten hat, oder nicht alles, aber einen großen Teil, sollte man meiner Meinung nach reinvestieren in sich selbst und sein Team, weil it pays off big time. Also lieber kurzfristig mal auf Profite verzichten und dafür halt ein Team aufbauen, was dann wirklich große Dinge stemmen kann.
Ja. Und vor allem aber auch in sich selbst, ne?
100%. In sich selbst am meisten.
Also klar. Das hatte für mich auch den größten Hebel eigentlich. Also egal, was ich in mich investiert habe, ob es jetzt eine Ausbildung, Weiterbildung, Coaching, Dienstleistungen, nicht unbedingt, aber Coaching vor allem, alles, wo ich mich entwickeln konnte. Weil ich bin ja fest davon überzeugt, dass das, was du in dir trägst, auch nach außen immer spiegelst. Also du siehst ja eigentlich 100%. Immer nur das, was in dir drin ist.
Ja.
Und umso weniger du da abgelenkt bist, dich limitierst, blockierst, desto besser wird das auch. Und da will ich mal kurz dieses Thema Blockaden aufmachen. Weil
vielleicht, wenn ich eine Sache noch kurz sagen kann, dazu einhaken. Letztens hat mich ein Kunde von mir gefragt, ja, wie habe ich es geschafft, A-Player zu finden?
Ja.
So viele, so gute.
Ja.
Ich gesagt, indem ich selbst mit mühsamster Arbeit und vielen Coachings und langen Jahren selbst zum A-Player geworden bin.
Ja.
Ein A-Player wird nicht für jemanden arbeiten, der ein B-Player ist.
You track what you are.
Genau. Und deswegen sind solche Sachen oder die Profession, die du ja quasi betreibst, so enorm wichtig, weil du musst... Ein Cristiano Ronaldo wird sich nicht schwer tun, wenn er irgendwann mal ein Fußballteam aufbauen sollte, weitere Top-Fußballer in sein Team zu bekommen. Mhm. Wenn du selbst aber noch nie gekickt hast und keine Ahnung hast und whatever, dann wirst du jetzt auch nicht die A-Player im Fußball attracten. Und ich glaube, als Unternehmer, als Founder ist es enorm wichtig, an sich selbst zu arbeiten.
Mhm.
Fast sogar, nicht fast, wichtiger als an den Mitarbeitern und Unternehmen zu arbeiten.
Ja.
Sich selbst weiterentwickeln, weil das produziert dann die Ergebnisse im Team, im Unternehmen.
Ja.
Und ja.
Starke Aussage, ja, lead by example. So, es bringt ja nichts. Ich glaube, da gab es auch dieses Fußballbeispiel irgendwo. Es gab mal so einen Trainer, der war gar kein Profi und den haben die gar nicht ernst genommen. Klar, es gibt immer Ausnahmen, bestätigen die Regeln, ne?
Ja.
Aber unterm Strich ist das ein wertvoller Skill oder generell alle Skills, die man aufbaut.
Ja, 100%.
Skills kann man aufbauen, Skilltree kann man aufbauen, mache ich zum Beispiel auch mit meinen Kunden, ich sehe das immer wie so ein Videospiel, deswegen habe ich gerade eben gefragt, was hast du denn gezockt, weil so anderen Spielen, da kannst du ja deinen Charakter leveln, weißt du, kannst Fähigkeiten aufbauen und so.
Ja.
Und so kann man sich das vorstellen, aber mein größtes Problem war ja immer an der Marke, dass keiner verstanden hat, was ich mache. Und was wir da jetzt bald rausbringen werden, das könnt ihr dann auch bald wahrnehmen, sind die Dis-Typen, das Dis-Typen-Modell. Und da habe ich jetzt eine Frage an dich, wenn ich dir die mal erkläre. Es gibt 9 Stück an der Zahl. Es gibt den Prokrastinierer. Der Prokrastinierer, was macht er? Der schiebt die Sachen auf. Ja? Der sagt, oh ja, morgen ist auch noch ein Tag. Dann haben wir den Perfektionist, wozu du dich vielleicht zählst. Ich würde gerne mal wissen, wo du dich gleich
zuzählst. Gespannt, ja.
Den Kritiker. Der Kritiker, der immer Probleme sucht statt Lösungen. Dann gibt es den Überforderten, der sagt immer zu allem ja, weißt du, so harmoniebedürftig, will immer es allen recht machen, schafft es aber letztendlich nicht. Dann haben wir den Dopaminjäger, den kennst du vielleicht auch. Also jetzt nicht du vielleicht unbedingt, aber wir kennen sehr, sehr viele, die Cyborgs ja die ganze Zeit nur am Handy und suchen das nächste Dopamin. Dann gibt es den Ideenspringer. Also eine Idee, euer nächstes Shiny Object, nächstes Shiny Object. Und dann gibt es den Getriebenen. Der Getriebene, was macht der? Der Getriebene sagt, es ist nie genug, ich muss immer noch mehr leisten. Okay, Ziel abgehakt und das haben auch sehr, sehr viele Unternehmer. Und dann gibt es zuletzt noch den Tausendtappler. Das ist mein Liebling. 1000 Tabs offen, will alles gleichzeitig machen. Und das waren jetzt natürlich viele Charaktere. Ich weiß nicht, ob du die alle behalten konntest.
Ja, ich habe mich bei allen ein bisschen wiedergefunden. Ja.
Welche Diss-Typen würdest du annehmen, dass du sie hast?
Also ich glaube tatsächlich, was war der erste nochmal?
Prokrastinierer.
Ja, das bin ich nicht mehr.
Perfektionist.
Also Prokrastinierer war ich sehr lange, muss ich ehrlich sagen.
Ich auch. Bevor ich Umsetzer war, war ich Prokrastinierer.
Da war ich sehr lange. Ich würde sagen, ich habe das die letzten 1,5 Jahre ziemlich gut über Bord geworfen. Hm. Perfektionist bin ich immer noch. Hm. Aber ich habe das Bewusstsein zumindest, was dazu führt, Schritt. Dass man das wahnsinnig häufig, also ich kann mich da selbst challengen.
Ja.
Ja.
Dann hatten wir den Überforderten, der immer Ja sagt und so.
Bei mir ist eher, dass ich zu oft Nein sage und das ist, manchmal sollte ich ein bisschen häufiger Ja sagen, weil das Team ist manchmal ein bisschen frustriert.
Ja.
Ja, ich habe mir irgendwann gedacht, hey, ich muss ein bisschen wie Steve Jobs sein und schnell Dinge cutten, um sich schnell zu bewegen.
Ja.
Aber man muss schon auf die Harmonie auch achten.
Ja.
Also manchmal sollte man vielleicht auch Ja sagen, obwohl man eher Nein sagen wollen würde, um die Harmonie zu wahren.
Mhm.
Das ist ein Balanceakt.
Balance, ja.
Was hatten wir noch?
Dann hatten wir den Kritiker. Ja, der Kritiker, der sucht immer eher Probleme statt Lösungen. Der kritisiert sich vor allem auch sehr stark.
Ja, also ich würde nicht sagen, dass ich das bei anderen habe. Da kenne ich auch sehr viele Charakter, die das haben. Also den kannst du sagen, der Himmel ist blau, der wird sagen, ich bin türkis.
Findet immer das Haar in der
Suppe. Ich selber kritisiere ich aber sonst schon sehr stark, immer noch leider. Also ich glaube, ich nehme mich selbst viel zu hart dran. So.
Mhm. Das haben aber sehr viele, also sehr viele an den Diss-Typ Kritiker.
Ja, das ist schade. Ja, also man sollte sich häufiger auf seine Achievements berufen. Das mache ich auch. Ich führe da so eine Liste. Ich schreibe meine Daily Wins auf.
Sehr gut.
Jeden Tag schreibe ich, weiß nicht, heute so viele Sales gemacht, heute den Kunden gewonnen, heute
ein
cooles Podcast-Interview gehabt.
Ja.
Einfach um so Gratitude aufzubauen und Trust in sich selbst.
Mhm.
Ja, und das Letzte ist mir noch im Kopf geblieben, 1000 Tabler.
1000 Tabler, wir haben noch weitere,
aber
1000 Tabler. 1000 Tabler, der fängt ja alles an. Also der hat wirklich 1000 Tabs im PC offen und auch hier oben 1000 Tabs offen.
Ja, das habe ich. Das bin ich auf jeden Fall am meisten.
Ja?
Ja. Also wenn du mein Mac gucken würdest.
Fünf Schreibtische.
Ja, von diesen Schreibtischen oben habe ich 8 oder so.
Echt, ja?
Ungelogen.
Boah.
Ich habe immer mindestens 4 Fenster Chrome offen. Und in jedem Fenster sind wahrscheinlich nochmal 12 Tabs oder so.
Ja.
Und also ich arbeite hart dran, das zu verbessern,
ja.
Weil das alles so Open Loop sind,
ja, genau.
Die ganze Zeit in den Kopf drin sind und die Arbeitsspeicher fressen.
Ja. Kann ich dir mal helfen nach dem Podcast?
Ja, gerne. Also wir haben auf jeden Fall schon ein paar Sachen umgesetzt, insbesondere in den letzten 3 Monaten, die da massivst geholfen haben.
Mhm.
Aber ich glaube, da sehe ich mich noch am ehesten.
Ja. Dann haben wir noch den Selbstsaboteur, der sabotiert sich, steht sich selbst auf dem Weg.
Ich glaube, das tut man als Unternehmer in den allermeisten Fällen, weil du weißt ja nicht, was du nicht weißt. So, ich glaube, man stellt sich selbst oft in den Fuß, ohne das wirklich aktiv zu merken.
Es gibt aber schon Leute, die machen das bewusst. Zum Beispiel hatte ich letztens einen Kunden, der ist zu mir gekommen, also der ist immer noch Kunde und der hat gesagt, hey Basti, ich werde immer, wenn ich durchziehe, immer, wenn ich auf der Zielgeraden bin, ich werde krank.
Was?
Woher kommt das? Und dann musst du ja reingehen und musst tief arbeiten, musst der Partner sein, musst auf Augenhöhe mit den Leuten drüber sprechen. Und dann lernst du oder dann findest du heraus, dass zum Beispiel in der Vergangenheit, bei ihm war das jetzt der Fall, ich nenne auch keine Namen, er damals einen Schicksalsschlag hatte, wo er nach einem sehr erfolgreichen Leben, sage ich mal, so einen totalen Einbruch hatte. Und dann hat er über sich gedacht oder über Erfolg erstmal die Definition gehabt, Erfolg ist gefährlich.
Mhm.
Und wenn du diese Limitierung als Glaubenssatz hast und dann wieder so auf dieser Zielgeraden bist, ah ja, jetzt ist wieder erfolgreich. Nein, scheiße, das bedeutet, bald kackt's wieder ab.
Mhm.
Also sabotiere ich mich selbst und komme nicht weiter und werde krank. Weil dann muss man sich ja fragen, was gibt dir die Krankheit, was du dir sonst nicht erlaubst? Das ist dann die Frage dazu.
Mhm.
Und dann kam raus, ja, ich erlaube mir keine mentale Ruhe. Ich erlaube mir nicht abzuschalten. Und das ist dann wieder psychosomatisch, ja. Also man sieht, wie komplex das Ganze ist und dass die Leute dann wirklich sich selbst sabotieren in dem Case.
100%, ja.
Das ist ganz wild. Dann haben wir noch den Ideenspringer.
Mhm.
So, nächstes Shiny Object.
Ja, habe ich to a certain degree immer, aber mittlerweile habe ich so ein krasses Bewusstsein, dass ich da so, also ich hole mich da schon immer selbst zurück. Also ich glaube, früher war es so, dass ich zu dem Punkt gegangen bin, wo ich dann angefangen habe, diese Sachen auch zu exekuten.
Mhm.
So, und auch Ressourcen reinzustecken.
Ja.
Also bestes Beispiel, wir wollten letztes Jahr eine Werbeanzeige machen, da habe ich einen professionellen Sprecher gebucht.
Ja.
Habe ich schon häufiger gemacht, aber da habe ich 6.000 Euro gezahlt.
Oh.
Und ich habe dieses Audio-File nie genutzt. das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Einfach weil das für eine Idee war, wo ich 3 Wochen so pumped war, die ich dann aber wieder verworfen habe.
Ja.
Aber ich war froh, dass ich sie verworfen habe, weil das, sonst wäre ich in diesen Sunken-Cost-Bias.
Ja, Sunken-Cost-Fallacy.
Genau, wäre ich da reingefallen. Ja, mittlerweile dauert das vielleicht einen Tag oder zwei, dass ich über eine Sache nachdenke und dann hole ich mich selbst wieder zu Base zurück.
Ja. Wichtig, was hat dazu geführt, dass du das gemerkt hast, so in der Retrospektive?
Also ich bin sehr vorsichtig damit, mich mit anderen zu vergleichen. Ich glaube, es wird diese Referenzwerte, Referenzpunkte, die man sich setzt, sind super dangerous, weil es gibt immer jemanden, der weiter ist als du, der erfolgreicher ist als du, der gesünder ist als du, der schöner ist als du, whatever.
Ja.
Das führt einfach immer zu Unzufriedenheit.
Richtig,
ich habe so viele Multimillionäre kennengelernt, die unhappy sind, weil es Leute gibt, die noch weiter sind als sie. Also ich vergleiche mich manchmal eher sogar nach unten oder nach hinten quasi, weil mir das dann doch zeigt, hey, ich bin doch weit gekommen, ich habe doch viele Dinge hinbekommen. Und was dazu geführt hat, ist, genau, dass ich mich verglichen habe mit super vielen Leuten, die echt erfolgreich geworden sind und gemerkt habe, das Einzige, was uns unterscheidet, also es gibt viele Dinge, die uns unterscheiden, aber die eine Sache, die uns unterscheidet, ist, die haben sich eine Sache gepickt und haben die lange durchgezogen. Und ich habe E-Commerce gemacht, dann habe ich das gemacht, dann habe ich das gemacht und so weiter. Und so entsteht ja auch keine Brand oder kein Unternehmen. Und das war das, also was ich gemerkt habe, ich bin der sich selbst im Weg steht, weil ich immer wieder von einer Idee zur nächsten springe und keiner Idee erlaube, über mehrere Jahre richtig zu reifen und groß zu werden. Und das war, weiß ich nicht, wie viele gibt es da draußen, die ich kenne aus unserer Bubble, die vor 6 Jahren noch Dropshipper waren, dann hatten sie irgendwie eine PPC, eine Social Media Marketing Agency, und dann hatten sie eine E-Commerce Agency, und dann hatten sie eine Recruiting Agency, und jetzt machen sie eine AI Agency.
Und Coaching sind sie auch noch.
Genau, und mir tun diese Leute ja tatsächlich leid, weil irgendwann mit 40 oder so oder 45, wenn die vielleicht auch schon eine Family haben, werden die eines Tages aufwachen und merken, eigentlich haben sie sich nichts mit Substanz aufgebaut.
Mhm.
Entlang des Weges haben sie natürlich was gelernt und hoffentlich auch ein bisschen Geld verdient, aber irgendetwas mit wirklich tiefen Wurzeln, ist ja nicht entstanden, und es ist schade.
Das ist wirklich schade, ja. Und das, was die meisten davon abhält, ist halt eben genau solche Art der Blockaden. Ne? Ich finde es übrigens geil, dass du das so offen ansprichst und auch da gar keine Probleme mit hast, zu sagen, hey, ich bin Perfektionist und dies und das und jenes. Das zeigt nur...
Ja, weil es mich nicht juckt, ehrlicherweise.
Ja, aber schaut mal, ne? Also die Leute, die wirklich vorankommen, und ich meine, dein Erfolg so, der ist halt da, weißt du? Der gibt dir auch recht, dass du da auch ganz zurecht stehst, wo du stehst. Aber das haben auch alle gemeinsam, mit denen ich ausspreche, die gestehen sich Sachen ein. Und es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, oh ja, ich bin, keine Ahnung, behindert, auf gut Deutsch gesagt. Sondern es ist halt einfach nur die Einsicht erstmal und dann das Bewusstsein darüber zu haben, um da jetzt auch den Kreis zu schließen. Wenn du sagst, hey, okay, Perfektionist, siehst du dich wieder, Ideenspringer siehst du dich wieder, und dann sieht man, okay, da gibt es eine Gewichtung.
Ja.
Und das war für mich, oder das wird diese Marke viel geiler voranbringen, weil die Leute sich auf einmal identifizieren können, weil es nicht mehr, ah ja, der Bastian, der macht da Mindset, Performance, was ist das denn genau? Nein, du musst wissen, welche Diss-Typen dich aufhalten, und dann musst du sie eliminieren, weil für jeden einzelnen dieser Typen gibt es eine individuelle Strategie, und die kannst du einfach umsetzen, dann werden solche Schwächen auch zu Stärken, weil wenn du zum Beispiel Tausendtappler bist, du bist nicht unordentlich, du musst nur lernen, diesen Fokus richtig zu richten, damit du diese Sachen Stück für Stück abarbeitest.
Sehr coole Idee.
Ein wichtiges Element, was man da einsetzt. Und jetzt letzter Punkt, weil ich sehe, wir haben 10 Minuten noch circa. Da will ich noch auf das Thema Marketing mit dir eingehen. 80 Millionen Werbebudget verwaltet, tausende Learnings, ja nicht nur tausende Tabs, tausend Learnings auch. Wie siehst du Marketing im Jahr 2025? Also, schau mal, letztes Jahr, ja, mach Cold Call. Alle Agenturen bauen sich irgendwie, keine Ahnung, Vertriebsteam auf oder versuchen es zumindest. Dann heißt es, okay, ja, jetzt Ads schalten. Jetzt macht jeder, oder nicht jeder, aber jeder will es machen. Dann die Hälfte setzt eh wieder nicht um, 30% setzen es gar nicht um, und die 20%, die es umsetzen, machen dann erste Erfolge. Was würdest du sagen, ist so dein Tipp für eine Agentur, eine Personal Brand, Coach, ein Unternehmer generell, wie sollte man da starten? Also gibt es einen Funnel, gibt es einen Tipp, gibt es, also ich will jetzt nicht diesen einen Hebel haben, ja. Den gibt es nicht.
Ja.
Aber vielleicht mal so aus echter Erfahrung, was du da mitgeben kannst.
Ja, also es gibt immer das, was die Leute gerne hören würden und das, was sie irgendwie hören müssen.
Ja, bitte radikal ehrlich sein.
Ja. Und ist vielleicht nicht das Sexieste und wenn ich mich jetzt selbst personal branden wollte in den Himmel bis zum geht nicht mehr, dann würde ich irgendeine erfundene Strategie da rausschmeißen mit irgendeinem cool klingenden Namen. Aber die Wahrheit ist, es ist viel mühsamer geworden und viel schwieriger geworden.
Mhm.
Alles. Man muss sich ja nur mal die geopolitische Lage ansehen und so weiter. Da ist so viel Unsicherheit da, Angst. Mhm. Und dementsprechend sind Leute viel, viel kritischer geworden. Sie hinterfragen, ob sie überhaupt ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen. Und wenn sie sich entschieden haben, dass sie eine kaufen, dann challengen sie dich viel mehr als denn je zuvor.
Mhm.
Das führt natürlich zu der Conclusio, dass einerseits die Sales Cycles länger werden, das bedeutet, die Menschen brauchen mehr Touchpoints und da würde ich jedem da draußen empfehlen, sich viel mehr Gedanken zu machen, wie baue ich diese Touchpoints auf? Was meine ich damit? Sich mit dem Thema Positionierung und Strategie und Branding viel intensiver auseinanderzusetzen und sich zu überlegen, welche Message will ich eigentlich wirklich nach außen tragen? Ich habe mal den Begriff, weiß nicht, ob ich ihn erfunden habe, aber ich habe mal gesagt, so Marktdifferenzierungsfaktor. Wie differenziere ich mich in dem Markt? Was mache ich anders? Und wie stumpfe ich das so runter, dass es einfach verständlich ist?
Ja.
Dass Leute wirklich verstehen, ADIS steht für Share Deals und für großer Fokus auf Branding, damit deine Performance besser wird und so weiter. Sich strategisch mit dem auseinanderzusetzen und dann sehr, sehr viele Samen nach außen zu schmeißen, damit überhaupt irgendetwas wachsen kann. Mhm. Wenn wir mit Kunden reden, bei Fullstack zum Beispiel, und die nach der Journey fragen, das sind die wildesten Journeys, und sich dessen bewusst sein, dass es nicht oder dass es viel schwieriger geworden ist, dieses eine Werbeanzeige, du klickst drauf und dann buchst du dein Erstgespräch.
Selten,
das funktioniert immer noch, aber selten und bei vielen Brands nur to a certain degree. Wenn du Brands auf siebenstellige Umsätze im Monat aufbauen willst und so weiter, da musst du 2, 3, 4 verschiedene Funnel haben, da musst du regelmäßig Content-Pieces raushauen, da musst du eine Message haben, die immer wieder kommt, vielleicht mit anderen Worten, aber die immer wieder auf das Gleiche einzahlt. Du musst wahnsinnig viele Touchpoints aufbauen, damit Leute dir wirklich vertrauen, dass sie absolute Klarheit haben. Viele sind super konfus in dem Messaging nach außen, du verstehst eigentlich gar nicht, was sie machen. Also Klarheit, viel nach außen geben, Trust schaffen, viele Touchpoints, omnipräsent sein. Und dann kannst du erst ableiten, okay, welchen Funnel gehe ich als erstes an? Also wir sind große Freunde von Webinar-Funnel. Entweder live, also
geisteskrank.
Ich will jetzt nicht zu viele Learnings hier rausscheren, aber von diesen 200 Millionen Netto-Auftragsvolumen, die wir produziert haben, sind bestimmt Minimum 50% über Webinare gekommen.
Echt, ja?
Ja. Live-Webinare, aber auch automatisierte Webinare in Form von Trainings. Funktioniert fantastisch.
Wie meinst du das in Form von Trainings? Meinst du jetzt in Form von Lead-Magnet?
Oder nein, Videotraining? Nein, du nimmst einen Online-Workshop, den du aufgezeichnet hast, der phänomenal gut funktioniert, du weißt, der kommentiert, baust den zu einem Auto-Webinar um mit ein paar Tweaks und Anpassungen und die Leute können sich den jederzeit ansehen. Das ist ja wie ein 24/7 Vertriebsmitarbeiter, der rausgeht und die richtigen Leute sich sucht und sie überzeugt. Und das ist einer unserer absoluten Lieblingsfunnel.
Ja.
Natürlich aber auch andere Funnel, wie jetzt Report-Funnel, Lead-Magnet-Funnel und so weiter, funktionieren auch sehr, sehr gut. Mit einem kleinen Tipp, hau nicht einfach nur irgendein PDF raus, die Leute konsumieren das nicht. Hau das PDF raus, aber mach es ihnen dann auch extrem einfach, das PDF zu konsumieren, indem du ihnen noch ein Video mitgibst, wo du das PDF durchgehst oder indem du sie follow-upst und mit ihnen das PDF besprichst oder whatever, was es da Möglichkeiten gibt.
Ja.
Aber die Leute machen es, also es ist alles viel schwerer, als man glaubt. Das muss man sich auch mal bewusst werden. Also Leute erwarten so, dieser eine Funnel, dieser eine Ad und that's it. Diese Zeiten sind vorbei.
Ja.
Ja, nichtsdestotrotz ist es möglich und ich glaube, es ist gut, dass es schwieriger geworden ist, weil das trennt die Spreu von der Weizen.
Ich mag es auch, ja.
Die es verdient haben, die werden erfolgreicher denn je zuvor und die einfach nur lucky waren, die blinden Hühner, die sterben halt jetzt weg.
Ja, ist aber gut, ja. Marktbereinigung brauchen wir auch.
Ja, ist auch eine sehr gesunde Marktbereinigung und das wird auch dazu führen, dass viel mehr Qualität in den Markt kommt. Weil die Leute, die sich in diesem Aspekt, im Marketing, in Sales, im Branding, in Positionierung richtig Mühe geben, sind auch eher die, die ein richtig gutes Produkt haben und dann wirklich fulfillen und am Ende nicht nur verbrannte Erde hinterlassen.
Richtig, du willst ja auch dem getreu oder dem treu bleiben, was du nach außen sendest. Ne? Stell dir mal vor, stell dir mal vor, wir sind bei Umsetzer und die Leute setzen aber nicht um.
Ja, das wäre nicht geil, ja.
So alle am Prokrastinieren.
Ja, das wäre nicht geil.
Ich habe mir schon mal überlegt, ob ich so einen Anti-Award einführen soll, so der Prokrastinierer-Award.
Ja, wäre gut, ja.
Nee, aber du hast zwei spannende Sachen gesagt. Damit möchte ich das auch abschließen, weil mentale Opt-ins machen, also sprich sehr viele Touchpoints aufbauen. Und der nächste Punkt, Effort reinbringen. So, jetzt könnte man aber ja sagen, okay, der Adis hat gesagt, es ist nicht so einfach und so. Jetzt es reicht vielleicht später nicht nur ein Funnel, aber man muss ja irgendwo mal anfangen. Natürlich gibt es jetzt nicht die goldene Wurst, so, oder wie man das sagt. Ich bin schlecht in Sprichwörtern. Ja. Okay. Viele Leute fangen ja gerade an oder haben 5.000, 10.000 Adspend. Wie damit am besten umgehen? Was ist dein,
also die,
dein Hack?
Boah, da weiß ich gar nicht, wo ich anfange. Also erstens, deswegen haben wir unser Marketing-Sprung auch Fullstack genannt, weil es bringt sich nichts, in einem Teilbereich gut zu sein. Du musst alles verstehen. Du musst die gesamte Klaviatur spielen. Du musst Copywriting verstehen, Branding, Positionierung, ja. PPC, Funnel-Building. Du benötigst wirklich ein sehr, sehr breites Skillset. Mhm. Sonst bist du auf Blindflug unterwegs. Ja. Machst irgendwas, was nicht funktionieren kann. Mhm. Und wenn du schneller zum Ziel kommen willst, dann brauchst du wirklich tiefgründiges Verständnis von all den Aspekten. Ja. Ist ja wie wenn du ins Gym gehst. Das ist eine sehr, sehr gute Analogie. Du musst gut trainieren, gut essen, gut schlafen. Mhm. Und natürlich, dann kommen die Supplements ins Spiel. Ja. Aber wenn Leute die ersten paar, und ich bin ja sicher, der trainiert das, aber wenn Leute die ersten paar Mal ins Gym gehen, dann fangen sie oft an, Stunden oder Tage zu recherchieren, wie viel Gramm Kreatin brauche ich jetzt in so einem Blödsinn. Also ungefähr so ist es im Marketing-Game auch.
Ja.
Mach erstmal die Basics richtig gut, wie der Philosoph Karl S. mal gesagt hat. Also, mach erstmal die Basics richtig gut und dann Aktion produziert Information.
Aktion produziert Information.
Ja, sehr viel umsetzen auf, passt ja zu seinem Namen, sehr viel umsetzen auf einem hohen Niveau idealerweise. Mhm. Und ich sag dir, also wie gesagt, ich würde, wenn es um das Thema Brandbuilding geht und so weiter, glaube ich, gehören wir im deutschsprachigen Raum zu den Besseren, sagen wir es mal so. und trotzdem machen wir oft Dinge, die nicht gut funktionieren. Mhm. Die Sache ist nur, wir produzieren extrem viel, also Ads, Funnels, Landingpages, Copies, Image-Videos, whatever. Mhm. Wir machen sehr viel auf einem durchschnittlich sehr hohen Niveau und analysieren dann auch, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Warum? Leiten unsere Hypothesen oder daraus ab. Also erstmal wirklich ein sehr breites Verständnis von so ziemlich allem haben und dann sehr viel umsetzen. Und ist auch okay, wenn das am Anfang nicht perfekt ist.
Ja.
Wenn man verkackt, ist es so lange in Ordnung, solange du eine Information daraus gezogen hast. Mhm. Was du nächstes Mal besser machen kannst oder was funktioniert hat. Mhm. Und dann geht es wirklich um die Schlagzahl und den Speed.
Ja,
Speed of Implementation. Genau. Viele starten, machen einen Funnel, drei Ad-Creatives und wundern sich, warum nichts funktioniert. Mr. Beast hat gesagt, frag mich erst nach deinem tausendsten YouTube-Video irgendwas über YouTube.
Davor
bist du ein Baby. So, und
ja, ist gut, das kann man adaptieren auf jeden Fall. Ja, ist ein spannender Cycle so, ne? Also dieses Information, das fand ich gerade geil, dass du gesagt hast, Aktion produziert Information und dann geht's ja weiter. Wenn man nur die Information hat, die muss ja in Formation gerückt werden, genau, dann hast du Wissen und durch dieses Wissen ist aber auch noch nichts passiert, weil du musst es ja wieder in diesen Cycle bringen, damit dann Weisheit draus entsteht. Weisheit heißt ja nichts anderes als, ich weiß es und ich wende es auch an. Ja. Und ich denke, diese Learnings möglichst schnell zu machen, sorgt dann letztendlich dafür, dass man auch früher oder später an die Spitze kommt, wenn die Konstanz da ist und wenn man wirklich Effort reinbringt und bei einer Sache bleibt und nicht wieder links, rechts, ja, wie ein Tausendtappler, Tausendtapps auf hat oder zur nächsten Idee springt. Und das finde ich auch ein geiles Schlusswort an der Stelle.
Ja, da noch eine Sache.
Ja, klar.
Wenn Alex Homozy Podcasts anhören ausreichen würde, um reich zu werden, dann wäre unsere ganze Szene voll mit Milliardären. So, Podcasts anhören können alle wie Weltmeister, aber wirklich dann ins Umsetzen kommen, und da hilfst du ja, können die wenigsten. Und ich glaube, da entscheidet sich, wer wirklich dann gewinnt und wer es auch verdient hat zu gewinnen.
Ja, den Umsetzern gehört die Welt, Freunde.
Do that.
Wo findet man dich? Wie soll man dich kontaktieren? Wenn man jetzt sagt, Branding, Marketing, dann möchte ich gerne mal mit dem Adis sprechen.
Ja, also wenn man unseren Sparring-Partner haben möchte, entweder wenn man eine Brand hat und das eigene Marketing wirklich auf Vordermann bringen möchte oder wenn man Marketer ist, egal ob Solo-Marketer oder Agenturinhaber und lernen möchte, wie man auch Share-Deals mit Top-Brands bekommt und die skaliert dann unter fullstack.de oder wenn man einfach einen Blick hinter die Kulissen meines langweiligen Lebens haben will, dann einfach auf Instagram Adis Pez eingeben.
Ja.
Genau.
Vielen, vielen Dank dir,
dass
du dir heute die Zeit genommen hast. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen da. Vielleicht machen wir ja nochmal eine demnächst, wenn euch das sehr gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.
Und jetzt umsetzen. Buch dir dein kostenfreies Erstgespräch und bring dein Potenzial auf die Straße. Besuche umsetzer.de/termin und trag dich ein.